Hallo und herzlich willkommen zum neunten, zum finalen Harry-Podcast von Wir sind Movies. Mein Name ist weder David Schröder noch Jakob Larisch, sondern Markus Schuh und heute ist mal wieder bei mir...
Marius Potter.
Ganz genau. Er hat nämlich geheiratet. Ja, wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass wir einfach mal so einen kurzen Rückblick machen.
Auf die vergangenen wunderschönen 8 Wochen.
Ganz genau. Und also insgesamt so aufs Harry Potter Franchise, auch was jetzt halt die Buchvorlage angeht, so gut wir da mitreden können. Dann natürlich, was die Filme angeht und dann auch noch einen kleinen Ausblick, wie geht's in der Zukunft jetzt weiter mit dem Ganzen. Und wir haben uns gedacht, wir steigen vielleicht mal damit ein, dass wir ja quasi so einen kurzen Harry Potter Steckbrief machen.
Genau. Ja, das ist so eine Art, ich habe es jetzt eben liebevoll Harry Potter Freundebuch genannt. Was zwar gar keinen Sinn ergibt, aber wir haben uns 5 kleine Punkte aufgeschrieben, um einen kleinen Einstieg zu finden. Die werden wir kurz und knapp behandeln und fangen mit dem förmlichsten und offensichtlichsten aller Punkte an. Und deswegen frage ich dich, Markus, noch ein einziges Mal jetzt nach deinem Lieblings-Harry-Potter-Film, meinetwegen auch noch nach den dahinter. Und ja, vielleicht können wir auch eine gemeinsame Reihenfolge erarbeiten oder so. Aber auf jeden Fall erzähl mir doch bitte mal kurz was über deine Reihenfolge der Lieblingsfilme.
Also es ist klar, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist für mich nicht nur der beste Harry Potter Film, sondern auch insgesamt eigentlich auch einer der besten Filme aller Zeiten, weil das eigentlich so ein perfekter Fantasy-Blockbuster ist. Das kann man quasi nicht besser machen. Der hat alles, der hat super viel Humor, der hat eine super gute Balance zwischen Humor und Horror und Spannung. Und das ist einer der wenigen Filme, der das Zeitreisethema hervorhebt und damit spielt und sich halt nicht selber dadurch zunichte macht. Und das ist Alfonso Cuarón und seinem Team gar nicht hoch genug anzurechnen. Da ist jedes Bild irgendwie ein Kunstwerk. Und ja, deswegen ist das mein Lieblingsfilm aus der Reihe. Danach der letzte Harry Potter, 7.2, weil der halt überepisch ist. Danach Harry Potter...
Erzähl mir erstmal, also welchen magst du am wenigsten?
Am wenigsten so. Mag ja. Ich auf jeden Fall den vierten, weil das für mich irgendwie so der random Harry Potter ist. Der hat überhaupt, also der hat halt für mich so den offensichtlichsten gescripteten Plot irgendwie, weil das halt so Stage after Stage after Stage ist. Ich meine, es geht ja nur um das Trimagische Turnier und irgendwie sind da die Konflikte zu sehr forciert, also was jetzt auch den Konflikt zwischen Harry und Ron angeht und irgendwie, ich mag den nicht so ganz. Also das ist wahrscheinlich mit dem ersten Teil, der ist halt auch so ein bisschen lame, finde ich den halt. Und die finde ich jetzt so mit am schlechtesten, aber es sind immer noch gute Filme und ja, danach ist eigentlich schon alles richtig, richtig gut. Wie gesagt, Harry Potter und der Orden des Phönix kommt bei mir auf Platz 3. Auf Platz 4 dann Heiligtümer des Todes Teil 1. Und ja, dann fehlt auch, glaube ich, nur noch einer, ne? Dann fehlt nur noch der zweite.
Der zweite, ja, genau.
Ah, nee, der Halbblutprinz.
Der Halbblutprinz, genau.
Genau, der dann eher danach und dann erst der zweite.
Super, also ja, ging schon aus den vorherigen 8 Podcasts so ein bisschen... hervor, würde ich alles sagen. Bei mir läuft es ähnlich. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban finde ich am besten. Dann für mich noch hervorstechend ist auf jeden Fall der letzte, den finde ich gut. Also die beiden letzten jetzt zusammengezählt, auch wenn es natürlich ein 5-Stunden-Film wäre, klar, finde ich ziemlich gut. Und danach so ein bisschen wischiwaschi. Ich lasse immer gern so die ersten 2 ein bisschen außen vor, weil das halt irgendwie dann doch andere Filme sind, Kinderfilme. Ja, und beim letzten Platz mit dem Feuerkelch sind wir uns auch einig. Und dann würde ich direkt mal die nächste Frage stellen, und zwar, was sind denn, ich stelle es mal in die doch sehr bescheiden große Runde, was sind denn unsere Lieblingscharaktere, von welchen Charakteren hätten wir gerne mehr gesehen, welche Charaktere fanden wir nicht so gut?
Ja, so größter Held.
Ich würde mal gerne mit der Frage, weil ich das immer ganz interessant finde, würde ich mal einfach gerne mit der Frage noch einsteigen oder mit dem Gedankenanstoß, dass es oft so ist, dass unser Hauptheld gar nicht so beliebt ist. Also es ist bei zum Beispiel bei Herr der Ringe ist es ja, dass Frodo immer so ein bisschen der weinerliche Junge ist, der immer hinfällt. Und auch bei Serien ist das oft so. Und deswegen vielleicht mal mit der Frage eingestiegen, die ich jetzt mal selbst beantworten würde. Weil ich finde eigentlich, dass Harry für einen Hauptcharakter ein überdurchschnittlich guter Hauptcharakter ist. Ab und an ist es doch schon, finde ich, ein bisschen sehr überzogen mit dem, du bist der Auserwählte und Harry passiert alles Schlimme und seine Freunde passiert nie irgendwas. also fast nie, aber letztendlich läuft es doch immer wieder auf den Harry raus, aber ich finde, es wurde so, jetzt buchmäßig, wie gesagt, können wir immer noch nicht mitreden, aber es wurde immer so ganz gut gewuppt mit diesem, dass er nicht zu unsympathisch wirkt, weil es halt teilweise doch schon so ein kleiner Grenzgang ist.
Harry kann halt auch alles, ne, weil er ja von jedem Lehrer dann auch irgendwie schon vorher die Sonderausbildung kriegt, ne?
Genau, aber ja, mehr braucht man dazu jetzt, finde ich, nicht sagen, es sei denn, du hast noch was zu ergänzen.
Also ich mache es jetzt mal, um die Frage so insgesamt zu beantworten, auch relativ zügig. Ich finde, das Franchise lebt von den Nebencharakteren.
Auf jeden
denn
Fall.
Denn Ron und Hermine sind mir tausendmal sympathischer als Harry, wobei Harry, das stimme ich dir zu, ein überdurchschnittlich guter Hauptcharakter ist. Natürlich sind Sirius Black und auch Remus Lupin zwei überkorrekte Typen. Die feiere ich auch hart.
Die leider, wo man gerade wieder dabei ist, zu wenig Screentime haben.
Ja.
Weil ich mir schon gewünscht hätte, na klar, Sirius geht dann relativ zügig drauf. Und ich glaube, wenn man das so zusammenzählt, wie viel Screentime der hatte, irgendwie, also gefühlt sind das 3 Minuten. Aber ja, also so einen 6. Film mit ihm, ihn im 6. Film hätte ich gern gesehen. Oder es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn sie mal zusammengezogen wären oder so.
Im 4. Teil sieht man den ja auch nur sau kurz.
Im Feuer.
Genau.
Ja, ja.
Und nee, ich finde, also was auch noch super cool ist, ist wie Dobby in 7.1 dann dargestellt wird, weil im 2. hat er mich halt teilweise genervt, aber in 7.1 finde ich den geil. Aber eigentlich so meine 3 absoluten Lieblingscharaktere sind halt eigentlich Neville. Weil Neville ist halt irgendwie so der stille Held aus der Reihe, genauso wie Sam der Held irgendwie ist in Der Herr der Ringe. Jetzt vielleicht nicht ganz so gut miteinander vergleichbar, aber Neville ist geil. Und ich liebe Ginny, weil Ginny halt auch wirklich so, die ist halt zielstrebig und die hat super viel Talent. Und da hätte ich mir echt gewünscht, dass Bonnie Wright auch mehr Screentime gehabt hätte. Und dann mein absoluter, aller liebster Charakter ist natürlich Luna Lovegood. Weil Luna einfach, also die ist so irr und so verpeilt und dann aber auch irgendwie so, die ist halt irgendwie true als Charakter. Also die ist irgendwie, die ist rund gezeichnet, das ist halt ein Charakter. Und das finde ich halt so stark bei ihr. Sie ist vielleicht ein Tick überzeichnet in einigen Stellen, aber sie hat unglaublich viel Ausstrahlung und Herz. Und das macht sie für mich zum coolsten Charakter in der Reihe.
Ja, also ich will auch noch ganz kurz was dazu sagen, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Bei mir ist es eigentlich eher so im Sinne der deutschen Nationalmannschaft eine flache Hierarchie, was die Favoritenrollen der einzelnen Charaktere bei mir angeht. Ich finde da jetzt nicht unbedingt jemanden hervorhebenswert. Ich fand im Gegensatz zu dir sogar, da sind wir uns mal uneinig, die Luna Lovegood ein bisschen sehr überzeichnet, hat mir nie so wirklich was gegeben. Kann man machen, ich verstehe auch, wenn man die cool findet, aber ja, um Gottes Willen, ansonsten sind es viele coole Charaktere. Ich würde vielleicht am ehesten noch sagen, dass ich Ron ganz cool finde, auch wenn der jetzt tatsächlich 8 Filme über wirklich nur die ein und selbe Funktion hat, fast dieses Comic witzige, Relief, ne? Comic Relief-mäßige zu sein, aber finde ich ganz cool. War es dann auch schon von mir. Besonders schlecht finde ich jetzt eigentlich keinen.
Oh, wir haben aber noch 2 Mega-Comic-Relief-Charaktere vergessen. Fred und George.
Also ja, das sind klar. Die zwei religiösesten Charaktere. Ja, obwohl das schon eher so nicht, also nicht die klassischen Comic-Relief, finde ich so. Weil die halt nie so wirklich drauf ausgelegt sind, witzig zu sein eigentlich, sondern eher so die Situation so ein kleines bisschen auflockern. Und nicht mit Witz, sondern eher so mit Charme fast schon. Aber ja, um Gottes Willen, nicht so lange damit aufhalten. Lass uns doch mal über schöne, schlechte, gute und schlechte Zeiten und Szenen reden, Markus.
Ja, die absolute Lieblingsszene, hatte ich schon im dazugehörigen Podcast gesagt, ist natürlich die Expecto Patronum-Szene relativ am Schluss von Der Gefangene von Azkaban.
Ist auch so eigentlich die Szene, die aus dem ganzen...
Die ikonischste Szene.
Ja, ja, also dieses Expecto Patronum ist dann schon... mit das geflügelste Wort aus Harry Potter, aus dem ganzen Harry Potter-Universum generell geworden eigentlich, muss man sagen.
Ja.
Wo so jetzt bei Star Wars, ich bin dein Vater oder bei Herr der Ringe, jetzt fällt mir es gerade nicht ein, mit dem Balrog, was sagt der da?
Du kannst nicht vorbei.
Genau, sowas. Da ist schon der Expecto Patronum so ein großes Ding, wo sich das Harry Potter-Universum aber generell eigentlich ziemlich zurückgehalten hat mit ikonischen Zitaten, muss man eigentlich sagen. Ne?
Mhm. Ansonsten natürlich, also ich meine, ist ja wohl auch klar, dass das hier der Spoiler-Cast wieder ist. Der Tod von Dobby rührt mich jedes Mal zu Tränen, weil das wirklich super schlimm ist. weil es sehr intensiv ist. Wird ja allerdings ein Stück weit vielleicht durch die deutsche Synchronisation von Luna zunichte gemacht, wenn sie dann so meint, ja, lass uns seine Augen schließen, dann sieht es so aus, als würde er nur schlafen. Ist so ein bisschen lame. Aber ansonsten auch noch eine mega gute Szene. Natürlich die Animationssequenz des Märchens in 7.1, also das, genau, das Märchen der
Heiligtümer, wie die Heiligtümer entstanden
genau,
sind.
Genau, der drei Brüder.
Peveril sind das, glaube ich. Ich bin schon wieder voll draußen.
Ja, irgendwie so.
Ignatius, Peveril und die anderen zwei weiß ich nicht, wie sie heißen.
Ignotus,
irgend sowas.
Oh, der eine hat irgendwie, ach, der hat doch so einen super korrekten Namen. Irgendwas Griechisches oder so. Jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Egal.
Noch keine Ahnung. Ist ja jetzt auch
wurscht.
Genau, also bei mir auch wieder, die berühmte flache Hierarchie. Ich bin da auch nicht so der Mensch dafür, der sich da bestimmte Szenen rauspickt. Ja, vielleicht auch die Patronus-Szene. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, will dann auch nicht weiter aufhalten.
Oh, und noch ganz kurz, das muss ich sagen, das Duell Voldemort gegen Dumbledore am Schluss von der Orden des Phönix, das ist mega.
Ja, das ist vielleicht so nicht nur unbedingt eine Szene, aber was ein Effekt, sage ich mal, den ich ganz geil fand, war, als Voldemort diese Glassplitter nach Dumbledore schießen, der so einen Schutz aufbaut und das dann so zu Sand. Das finde ich ziemlich geil. Also das gefällt mir richtig gut. Wenn wir jetzt noch weiter reden würden, werden wir auch sicher noch ein paar einfallen. Aber ja, wir reden einfach jetzt über, und zwar ja unser vierten Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben. Fast schon der denkwürdigste Punkt, fast schon. Und zwar unser Lieblingszauberspruch.
Mein Lieblingszauberspruch ist Sectum Sempra, weil ich immer noch nicht weiß, was das bewirkt.
Ja, genau. Muss man dazu sagen, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht die großen Heilsbringer sein mit dieser Botschaft, aber wir haben herausgefunden, dass wohl alle Harry Potter Zaubersprüche auch einen sprachlichen Hintergrund haben. Sprich,
we don't say.
Genau, sowas wie Expecto Patronum. Das kann man alles schön mit verschiedenen Sprachen übersetzen und erhält dann relativ sinnvolle Bedeutungen dessen, was der Zauberspruch auch bewirkt. Wir wollen da gar nicht so viel euch des Abenteuers berauben, sondern findet das selbst raus und habt einen wunderschönen Nachmittag.
Außer bei Alohomora.
Da ich ja, genau. Genau. Mein Lieblingszauberspruch ist eigentlich...
Wenn du jetzt Wingardium Leviosa
sagst. Das wollte ich eigentlich sagen.
Ich raste aus.
Also, aber Leviosa, nicht Leviosa, ne?
Genau.
Ja, finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Weil das auch so, also wenn was von Harry Potter in meiner Kindheit hängen geblieben ist, dann ist es Leviosa, nicht Leviosa. Und schon finde ich ganz geil.
Auch noch ziemlich korrekt.
Und man, Bombarda finde ich auch noch geil.
Bombarda, Alter. Ich finde noch geil. Expelliarmus.
Ja, genau.
Das finde ich echt super.
Bombarda, genau. Halten wir uns auch nicht so lang dran auf. Ich kann das gar nicht lesen, was hier steht.
Lieblingsgimmick.
Ach, genau. Der Punkt 5, unser Lieblingsgimmick. Ich möchte es mal so übersetzen. Unsere Lieblings... coole J.K. Rowling-Erfindung, die eigentlich gar nicht so wirklich für den Film nötig ist, aber irgendwie ganz geil ist. Als Beispiel möchte ich mal anführen.
Fakt.
Genau, als Beispiel möchte ich mal anfügen, die Karte des Rumtreibers zum Beispiel. So, solche Ideen. Und ja, was fällt dir dazu ein?
Die Karte des Rumtreibers.
Oh, das war jetzt ein schlechtes Beispiel von mir.
Danke, Marius. Nee, finde ich echt ziemlich geil. Natürlich, ich meine, die drei Heiligtümer des Todes sind natürlich auch irgendwie ganz geil, aber so die Karte des Rumtreibers, das ist schon wirklich so random und so blödsinnig eigentlich, aber dann auch wieder so geil. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Natürlich, das unnötigste Gimmick ist ja dieser Zeitumkehrer,
weil der
die ganze Reihe fistet, ne? Aber ja, ne, Karte des Rumtreibers, ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut.
Ja, bei mir ist es da, also ich bin wieder von der Vielfalt des Universums komplett erschlagen, weiß gar nicht, was ich jetzt genau sagen soll. Ich würde sogar fast mal hingehen und sagen, dass ich diese ganze Idee von Quidditch ziemlich cool finde. Also man muss halt auch mal Respekt dafür zollen. Die hat einen eigenen Sport erfunden, der wird zwar nie zu spielen sein, so, aber...
Aber es gibt ja Leute, die Quidditch spielen, ne? Da kommt demnächst irgendwie eine Dokumentation dazu raus, ne?
Sau cool.
Also natürlich fliegen die nicht.
Oh, ach so. Ja, nee, aber diese Quidditch-Idee finde ich schon ziemlich cool. Auch, muss ich sagen, was jetzt weiterführend dessen... Der Schnatz hat einen Speicher, einen Körperspeicher, ist auch sowas Cooles. Also die hat halt schon sau viele coole Einfälle gehabt. Und ja, sie wird vielleicht auch in Zukunft noch coolere Einfälle haben, womit ich die beste Überleitung dieses Harry Podcasts generell der letzten 8 Wochen hingelegt habe, weil wir wollen jetzt mal noch kurz in die Zukunft schauen und überprüfen, wie denn so der Einfluss der Harry Potter Filme ist und welche Bedeutung und Einordnung sie denn in der Filmwelt genießen, Markus.
Also, wenn wir es jetzt wirklich versuchen, filmhistorisch irgendwie einzuordnen.
Ordne es mal ein auf einer Skala zwischen Uwe Boll und Herr der Ringe.
Leg dich, Alter.
Wo würdest du Harry Potter einordnen?
Da würde ich, Alter, mir fällt jetzt keiner ein. Ich wollte gerade Roland Emmerich sagen, aber der hat irgendwann nur noch Crap gedreht. Nee, also so insgesamt ist es halt die 8 von 10, so als Gesamtreihe, vielleicht sogar eher die 9 von 10, weil es mich ja doch irgendwie auch durch meine Kindheit begleitet hat. Und um eine gute Freundin von mir zu zitieren, die hat dann irgendwann gemeint, als 7-2 ins Kino gekommen ist, ja, irgendwie endet jetzt auch unsere Kindheit so mit dem Ende der filmischen Harry Potter-Reihe. Und ich finde die Filme stark, alle, sogar den 4., weil es halt auch Harry Potter ist, weil man froh ist, es gibt ein neues Abenteuer, man ist wieder mit denselben Charakteren irgendwie vereint im Kino. Und ja, generell hat ja Harry Potter irgendwie auch so den Boom an Jugendliteraturverfilmungen ja mitverantwortet, würde ich jetzt mal behaupten. Also mir fällt jetzt vorher eigentlich nichts ein, was da ja dementsprechend irgendwie vergleichbar wäre. Und ich meine, ja, Twilight und die Tribute von Panem und Divergent oder wie die Filme alle heißen.
Hätte es vielleicht so nie gegeben.
Hätte es vielleicht so nie gegeben, ja. Und zeigen ja, dass das Ganze auf jeden Fall was bewirkt hat. Und ja, ich bin auch gespannt, wie es jetzt noch weitergeht, weil ja Quidditch im Wandel der Zeiten und so weiter. Aber du willst zuerst noch was sagen?
Ja, also ich würde auch noch gern was dazu sagen, bevor du das nächste Thema schon wieder anschneidest.
Entschuldigung.
Und zwar ist es bei mir eigentlich auch so, Harry Potter fand ich, war schon, also für meine Generation so 92er Jahrgang, fast, also anfangs gut mitgekommen, dann irgendwann so für uncool befunden, jetzt aber mittlerweile wieder reingefunden und weiß es auch zu schätzen. Jedoch muss ich halt sagen, also es hat nie so an, also Herr der Ringe wird es nie ranreichen, jetzt objektiv gesehen, da ich jetzt so subjektiv mehr Fan von Harry Potter bin, ist es für mich nochmal was anderes. Aber auch so als mega Star Wars Fan, es ist halt, es reicht nie an diesen Legendenstatus, sage ich mal, ran. Zumindest von den ersten 3 Star Wars Filmen und jetzt auch von den Herr der Ringe Filmen. Hobbit muss man jetzt mal wieder außen vor lassen. Also irgendwie ist es so einzuordnen als nicht filmhistorisch, aber schon ein großes Ding, würde ich jetzt mal so gefühlt sagen, ne? Deswegen 8 von 10 trifft das eigentlich ganz gut, obwohl es für mich so wegen, also ich halte dem ganzen Franchise auch ziemlich zugute, dass es halt gepackt hat, 8 gute Filme jetzt durchschnittlich zu machen. Nicht jetzt zum Beispiel, wie es bei Star Wars war, 3 gute und 3. Ja, 3 gute und dann so.
Sag das nochmal kurz mit Star Wars, weil ich glaube, die Hörer könnten das ein bisschen missverstehen. Du findest natürlich 4, 5 und 6 als die alten, die ersten Filme, findest du gut und nicht 1, 2 und 3.
Ja, ja, genau. Und das ist halt, das muss man dem Ding auch zugute halten, dass es auch die J.K. Rowling erstens gepackt hat, gute Bücher abzuliefern und auch die Macher gepackt haben, gute Filme draus zu machen. So. Und ja, das wollte ich mal noch sagen. Wie gesagt, Harry Potter für mich schön zu haben, aber eben nicht die Filmreihe schlechthin oder so.
Ich finde, es sind halt immer super spannende Plots und die Welt, auch wenn die in sich nicht so kohärent und nicht so stimmig ist wie bei Der Herr der Ringe, ist sau, sau geil. Weil Joanne K. Rowling halt immer wieder neuen Scheiß eingeführt hat.
Mhm.
Und das ist halt so cool. Ich meine, natürlich ist das auch irgendwie so das Jugendbuch-Klischee. Ja, dann gibt es dann immer was Cooleres und so, ne? Aber es ist geil. In jedem Film kommt irgendwas dabei, was noch geiler ist. Und das liebe ich halt einfach.
Ja, es ist aber, es ist jetzt abschließend zu dem Thema, kann man vielleicht noch sagen, es ist vielleicht, das wird sich natürlich erst rausstellen, so 100%, aber gefühlt ist es schon eine zeitlose Filmreihe. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich in 20 Jahren mit meinen Kindern, wenn sie jetzt 10 sind oder so, sage, komm, wir gucken uns jetzt mal jede Woche einen Harry Potter Film an und könnte mir dann durchaus vorstellen, dass meine kleinen Kinder nicht sagen werden, das ist aber öde und so, weil das halt schon eine Welt ist, die viel Potenzial hat und auch ein 10, 20, 30 Jahren immer noch interessant ist, ja, und auch also, vor allem nicht veraltet wirkt.
Ich bin ja immer noch der Meinung, dass man vielleicht in 10, 20 Jahren auch hingehen könnte und das Ganze rebooten könnte in Form von einer TV-Serie. Weil das wird dem Ganzen noch mehr Facetten abgewinnen und dann ist die Tricktechnik natürlich auch noch weiter und natürlich dann auch im TV-Bereich. Aber meine persönliche Meinung jetzt noch zur Reihe, die 8 Harry Potter Filme haben mir nie so gut gefallen wie in der letzten Zeit. Als ich die jetzt alle mal wirklich chronologisch am Stück geguckt habe, ich habe mich in die Reihe und in die Welt wieder absolut verliebt und bin daher auch gespannt, jetzt wieder den Bogen zu spannen, auf das, wie es weitergeht. Also wie geht es jetzt weiter mit der Verfilmung von Quidditch im Wandel der Zeiten und Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das sind sogar zwei Bücher aus dem Universum, die ich gelesen habe tatsächlich, Harry Potter 1 und 2. Und ich habe vor kurzem die von den Märchen von Beedle, dem Baden, habe ich das Märchen der drei Brüder wieder gelesen. Und das ist halt auch alles irgendwie ganz geil und das steckt auf jeden Fall Potenzial drin, wie das jetzt plottechnisch funktioniert, weil das ja dann doch eher, also Quidditch und Fantastische Tierwesen, weil es ja doch eher Sachbücher, also quasi Fantasie-Sachbücher sind. Wie das funktioniert, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber bei Tierwesen basiert das ja auch, glaube ich, irgendwie quasi auf der Geschichte von dem Typ, der das alles geordnet hat.
Ja, ja, also.
Und das könnte auf jeden Fall ganz geil werden und hat definitiv Potenzial.
Genau, also du hast es angesprochen.
Für Newt die, Scamander es, oder so heißt
für,
der, glaube
ja, ich. Ja, ja, für die, die es jetzt noch nicht wissen, es werden neue Harry Potter-Filme kommen, insofern, als dass sie in der Harry Potter-Welt spielen. Und zwar wird das Buch Fantastische Wesen oder so.
Fantastische Tierwesen.
Und wo sie zu finden sind, verfilmt. Und das spielt eben in der Harry Potter-Welt. Aber jetzt mal noch auf weitere Sicht. Du hast schon angesprochen, eine TV-Serie. Im Gegensatz dazu könnte ich mir sehr gut tatsächlich vorstellen, dass es, dass wir in alter Star Wars-Manier in 10, 15, 20 Jahren die Rückkehr der drei Hauptdarsteller auf die große Leinwand sehen. Also ich meine, die Welt hat, seien wir ehrlich, so unendlich viel Potenzial und Freiraum.
Also ein Plot losgelöst von der Buchreihe, aber im Universum spielend, oder was?
Ja, also es muss ja noch nicht, es könnte natürlich, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es könnte natürlich sein, dass Harry, Ron und Hermine in 20 Jahren wieder sich einer bösen Gewalt ausgesetzt sehen. Es könnte natürlich auch sein, dass die drei dann tot sind und ihre Kinder das Franchise weiterführen und es wieder eine Trilogie gibt oder so. Keine Ahnung, aber J.K. Rowling hat da ja, soweit ich weiß, auch nie irgendwas verneint. Also ich bin mir da schon relativ sicher, man möge mich am Ende meiner Jahre, am Ende meiner Tage dafür aufhängen, wenn es nicht so sein wird, was ich heute jetzt prophezeie, aber ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es da mal noch irgendwas jetzt losgelöst von den nächsten Buchverfilmungen geben wird, das auch in direktem Kontakt zu Harry, Ron und Hermine und dieser Geschichte steht.
Ich würde es feiern.
Also es wäre auf jeden Fall eigentlich, also wenn in Hollywood ist ja jetzt gerade im Moment, sagt man ja so gerne, ein kleines Tief und es werden nur noch Prequels, Sequels und Buchverfilmungen
immer
gedreht.
Angeblich ein kleines Team.
Ja, ja, und wenn das dann irgendwann wieder so sein sollte, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da wieder was gibt. Und vor allem gab es ja jetzt, ich habe nicht so wirklich da jetzt mitgelesen oder so, aber es gab ja sogar vor kurzem irgendwie eine Kurzgeschichte, die J.K. Rowling veröffentlicht hat, wo es darum ging, was Ron, Hermine und Harry so machen oder irgend sowas.
Online?
Ja, ja, habe ich so mitbekommen. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber Google wird da bestimmt jedem Interessierten, auch dir, Markus, mehr
oder
verraten.
Oder andere Suchmaschinen.
Ja, dann wären wir eigentlich jetzt tatsächlich schon am Ende angelangt von einer neunwöchigen Odyssee durch die Zauberwelt.
Aber wir müssen noch was Wichtiges sagen. Und
ja.
Es sind schon 25 Minuten rum.
Aber
noch ganz kurz.
Wir gönnen uns,
denn das ist ganz, ganz wichtig, das hast eigentlich eher du ja festgestellt, dass Alan Rickman, also der Darsteller von Severus Snape und halt eben Severus Snape, also seine Filmfigur, dass die quasi so metamäßig ein und dieselbe Person sind, was ihre Integrität anbelangt. Möchtest du das kurz ausführen?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das wieder zusammenkriege, aber auf jeden Fall ist es im Film ja so, wissen wir jetzt mittlerweile alle, dass Snape, der über die komplette Filmreihe als sozusagen quasi Bösewicht eingeführt wird, dann am Schluss doch nicht der Bösewicht ist und das Geheimnis die ganze Zeit für sich behalten hat. Und insofern können wir den Bogen auf die reale Person Alan Rickman ziehen, der Darsteller von Snape. Denn es soll tatsächlich so gewesen sein, dass die J.K. Rowling den Snape-Plan schon seit dem ersten Buch so im Kopf hat. Und die hat dann scheinbar dem Alan Rickman das auch am Set vom ersten Filmdreh erzählt. Und dadurch, dass er das wusste und dass die Figur, die er spielt, das wusste, herrscht eine absolute Verbindung zwischen ihm und Severus Snape. Sozusagen der magische...
Magie.
Der magische...
Alles ist magisch.
Genau, so irgendwie ein Stück seiner Seele ist abgesplittert und Snape ist ein Horcrux von Alan Rickman oder irgend sowas. Naja.
Ganz genau. So ja. Wie du sagst, Marius. Und das mit diesem kryptischen Unfug beenden wir nun den finalen Harry Podcast.
Obwohl ich ja sagen würde...
Beenden wir nun den...
Okay. Vielleicht gibt es ja in 20 Jahren dann Harry Podcast Teil 10, 11, 12 oder so.
Teil 9.2.
Genau, so irgendwas.
Okay, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns doch einfach in die Comments, wie euch das Ganze gefallen hat. Wir würden uns auf jeden Fall drüber freuen. Chillt hart, macht's gut, wir haben euch lieb.
Tschüss.
Expecto Patronum, missetat begangen.